Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin, der regierende Bürgermeister und der bayerische Ministerpräsident berichten Ihnen jetzt über die Ergebnisse ihrer Beratungen.
Ja, meine Damen und Herren, von meiner Seite aus nochmal ein gesundes neues Jahr. Ist ja das erste Mal, dass wir uns sehen. Es war klar, dass wir sehr zu Beginn des Jahres schon uns wieder treffen werden, denn die Verordnung, die wir im Dezember erlassen haben, gehen ja nur bis zum 10. Januar und um die Vorbereitung treffen zu können, mussten wir uns ein Bild von der Lage machen. Dazu haben wir gestern eine Expertenanhörung vorgeschaltet, bei denen der Chef des Robert-Koch-Instituts, Herr Wieler, uns nochmal darauf hingewiesen hat, dass durch die Weihnachts- und Silvester- und Neujahrstage eine klare Datenlage über die wirkliche Inzidenz in Deutschland erst ab 17. Januar etwa zu gewinnen ist. Das heißt, wir erahnen und wissen, dass die Inzidenz deutlich über 50 ist, aber wie genau sie ist, kann zurzeit nicht genau abgesehen werden. Unser Ziel bleibt es natürlich weiter, unter 50 Infizierte pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen zu kommen. Warum? Damit die Nachverfolgung der Infektionsketten wieder möglich ist. Das gewinnt noch einmal an Bedeutung, weil wir von einer Mutation des Virus Kenntnis erlangt haben aus Großbritannien, die sich schneller verbreitet und damit mehr Infektionen pro Kontakt verursacht. Das heißt also, hier müssen wir besonders vorsichtig sein. Daraus entsteht noch mal eine neue und besondere Lage. Wir haben gestern unter den Experten stellvertretend für die Universitätskliniker Professor Krömer, den Chef der Charité hier in Berlin, gehört, der uns nochmal darauf hingewiesen hat, unter welch hoher Belastung die Intensivstationen in der Bundesrepublik Deutschland jetzt arbeiten. Und Sie wissen, dass wir immer von einer Überforderung des Gesundheitswesens von einer Verhinderung der Überforderung des Gesundheitswesens ausgegangen sind. Und wir sind jetzt sehr, sehr stark doch in Grenzsituationen an einigen Krankenhäusern. Das heißt, auch das hat uns noch einmal dazu bewogen, heute weitreichende Beschlüsse zu fassen und alle die Argumente, die ich eben vorher genannt habe. Wir wollen die Beschlüsse, die wir im Dezember gefasst haben, bis zum 31. Januar verlängern. Und wir werden in einigen Bereichen die Beschlüsse auch noch einmal verschärfen müssen, aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Ein Grund ist eben, dass die Kontakte noch weiter reduziert werden müssen, weil wir ja auch gesehen haben, dass wir in den letzten Wochen eben nicht so weit die Inzidenz senken konnten, wie wir wollten, und weil wir eben durch das Virus und seine Mutation noch einmal Unsicherheiten haben. Das heißt, wir fordern alle Bürgerinnen und Bürger auf, die Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken. Und wir werden in Erweiterung der bisherigen Beschlüsse private Zusammenkünfte im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person nur gestatten. Das ist eine deutliche Reduktion gegenüber der jetzt bestehenden Regelung von 5 Personen aus 2 Haushalten. Wir sehen uns zu dieser Rückkehr zu der Märzmaßnahme eben aus den genannten Gründen genötigt und glauben, dass sie richtig ist, auch wenn sie für die Menschen hart ist. Wir wollen, dass niemand alleine ist, deshalb eine nicht im Hausstand lebende Person, aber ansonsten die Kontakte innerhalb des Hausstandes. Wir werden Betriebskantinen schließen, wo immer die Arbeitsabläufe das zulassen. Es bleibt die Abgabe von mitnahmefähigen Speisen und Getränken möglich, aber ein Verzehr vor Ort wird untersagt. Und wir appellieren noch einmal an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die großzügigen Homeoffice-Möglichkeiten weiter gelten zu lassen oder neu zu schaffen, um den Grundsatz, wir bleiben zu Hause, um auch den öffentlichen Personennahverkehr zu entlasten, wirklich umsetzen zu können. Wir haben uns im Blick auf die ja schon früher beschlossene Hotspot-Strategie, was passiert in Landkreisen mit über 200 Infektionen, noch zu einer weiteren möglichen Maßnahme entschieden, nämlich zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort herum, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Triftige Gründe sind natürlich Arztbesuche oder Arbeitsstätten, die man aufsuchen muss. Insbesondere haben wir hier im Blick, dass tagestouristische Ausflüge keinen triftigen Grund darstellen. Sie wissen, was in bestimmten Regionen jetzt, als es geschneit hatte, auch los war und wie viele Kontakte da entstanden sind. Das muss verhindert werden. Einige Bundesländer praktizieren diese 15-Kilometer-Regel schon. Es ist also nicht etwas ganz Neues, aber es kann und zu der Hotspot-Strategien bei Inzidenzen über 200 hinzutreten. Wir haben uns noch einmal mit den Pflegeheimen befasst. Das ist ja bei weitem nicht das erste Mal. Die Testpflicht gibt es bereits. Sie gilt schon einige Zeit. Aber wir haben festgestellt, dass nicht überall diese Testanordnungen auch schon ausreichend durchgeführt werden, dass es notwendig ist, Personalaufstockungen vorzunehmen. Und hier sind wir sehr dankbar, dass auch die Bundesagentur für Arbeit solche Extrateams mit schulen wird, um wirklich sicherzustellen vor Ort, dass in allen Altenheimen diese Teststrategie umfassend umgesetzt wird. Was die Erstattung der Kosten anbelangt, so haben wir seit langem eine großzügige Regelung, sowohl für die Erstattung der Tests als auch für Personalkosten, die zusätzlich notwendig sein werden. Und wir haben jetzt noch einmal deutlich gemacht, dass auch Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit dieser Initiative erfasst werden sollen. Wir sagen etwas zu der neuen Mutation des Virus. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass die Sequenzierung von Viren verstärkt wird in Deutschland. Dazu wird im Rahmen des dritten Bevölkerungsschutzgesetzes eine zusätzliche Verordnung erlassen werden. Wir haben uns sehr lange mit dem Thema Impfen beschäftigt, richtigerweise. Denn wir wissen, dass mit den nunmehr verfügbaren Impfstoffen eine Perspektive da ist für eine Normalisierung unseres Alltags und die Rückkehr zu einem Leben ohne pandemiebedingte Einschränkungen. Und wir haben in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich klargestellt, dass Bund und Länder begrüßen, dass es eine gemeinsame Impfstoffbestellung der Europäischen Union gibt. Und dass das Ziel, den Impfstoff gemeinsam für alle 27 Länder der EU zu sichern, ein richtiges und wichtiges Ziel ist. Im Übrigen auch ein Ziel, das im deutschen Interesse liegt. Denn wir sind umgeben von vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wir arbeiten in einem freien Binnenmarkt. Wir haben einen Schengen-Raum, in dem freie Bewegung möglich ist. Und eine hohe Zahl von Geimpften in Deutschland kombiniert mit vielen, die nicht geimpft sind in unserer Nachbarschaft, wird auch nicht zum Wohle Deutschlands sein. Und deshalb wollen wir keine nationalen Alleingänge, sondern wir glauben, dass der wirkungsvollste Gesundheitsschutz für uns durch ein gemeinsames europäisches Vorgehen auch erreicht werden kann. Wir haben in diesem Zusammenhang nochmal geklärt, was natürlich für das Terminmanagement extrem wichtig ist für die Länder. Wann kann man voraussagen, welche Lieferung bekommt? Wir haben im Augenblick nur eine Zulassung eines Impfstoffherstellers, BioNTech Pfizer. Es werden andere dazukommen. Wir wissen allerdings nicht, wann, wie viele, und werden aber sicherstellen, dass dann, wenn Impfstoff auch da ist, wirklich dieser auch verimpft werden kann. Und das bedarf natürlich eines Höchstmaßes an Berechenbarkeit, ohne dass wir den Zulassungsbehörden, in diesem Falle der europäischen Zulassungsbehörde, vorgreifen können. Das ist natürlich auch klar. Hier haben sich eine ganze Reihe von Fragen gestellt. Wir werden im ersten Quartal nur priorisierte Gruppen impfen können. Das ist aber auch gar keine neue Erkenntnis. Wir werden dann im zweiten Quartal nach menschlichem Ermessen und nach allem, was wir von den Herstellern wissen, deutlich mehr Impfdosen bereits haben. Und das wird sich dann im zweiten Quartal und im dritten Quartal natürlich noch einmal fortsetzen. Insgesamt hat die Europäische Union deutlich mehr Impfstoff bestellt, als notwendig ist, um alle Menschen in der Europäischen Union zu impfen. Ein wichtiger Punkt, der Betrieb von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen. Hier haben wir uns entschieden, dass die von den Ländern ergriffenen Maßnahmen entsprechend dem Beschluss vom 13. Dezember bis Ende Januar verlängert werden. Auch das wissen wir, dass das eine harte Entscheidung ist, aber wir halten sie für notwendig, weil es mit sich bringt, dass Eltern auf ihre Kinder auch zu Hause aufpassen müssen, dass sie selber betreuen müssen. Verlängern oder wiederholen wir die Regelung, die wir schon für das Jahr 2020 hatten, dass nämlich Eltern, je Elternteil 10 zusätzliche zu den rechtlich schon bestehenden 10 Tagen für die Betreuung von Kindern bekommen. Das gilt normalerweise, wenn die Kinder krank sind. Den Zweck erweitern wir, wenn pandemiebedingt der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot eingeschränkt ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt ist. Das heißt also, dass Eltern, die aus Gründen einer, wenn es bedingten Zugangs zu Schulen oder Kindertagesstätten oder wegen geschlossener Schulen ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, dann diese Tage, die sonst nur für kranke Kinder in Anspruch genommen werden können, auch in Anspruch nehmen können und dass diese Tage auch verdoppelt werden. Wir sagen noch etwas zu den finanziellen Kompensationen, die natürlich mit Hochdruck bearbeitet werden, weil wir wissen, was für geschlossene Geschäfte, Restaurants und so weiter die Ausfälle bedeuten. Hier arbeiten Bund und Länder eng zusammen und versuchen, die Dinge, soweit es möglich ist, zu beschleunigen. Und wir werden bei Einreisen aus Risikogebieten eine Doppelteststrategie einführen. Das heißt, man muss bei Einreise einen Test vorweisen, dann aber trotzdem in Quarantäne gehen und kann sich dann nach dem 5. Tag wieder freitesten lassen, so wie das bis heute auch schon ist. Das ist sehr wichtig. Wir hatten jetzt wieder sehr großen Reiseverkehr über Weihnachten und in diesem Bereich der offenen Grenzen, aber der sehr großen Risikogebiete um uns herum, ist das wichtig, um den Eintrag zu verringern. Wir werden uns am 25. Januar wieder treffen, um dann zu schauen, wo wir stehen. Die Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, sind einschneidend. Sie sind nicht nur die Fortsetzung dessen, was wir vor Weihnachten getan haben, sondern sie sind angesichts der Lage härter, gerade was Kontaktbeschränkungen anbelangt, zum Teil auch was in Hotspots Bewegungsmöglichkeiten anbelangt, was die Schulen und Kitas anbelangt. Die Fortsetzung ist auch eine große Herausforderung für Eltern und die Kinder natürlich, aber wir sehen uns dazu genötigt, um unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe immer wieder gesagt, die Wintermonate sind, das haben uns die Experten gestern nochmal gesagt, die Monate, in denen die Pandemie am stärksten wüten kann, mit der Kombination des mutierten Virus, das auch schon bei uns eingetragen wurde, ist es absolut notwendig und deshalb müssen wir zu einem Punkt kommen, wo wir die Infektionsketten wieder nachvollziehen können, denn ansonsten können wir immer nur nach einer kurzen Lockerung wieder zurückgehen in einen Lockdown und um das zu verhindern, ist der Versuch jetzt wichtig, wirklich nochmal deutlich runterzukommen.
Herr Müller. Ja, das war eine schwere Ministerpräsidentenkonferenz, eine konstruktive, aber eine schwere. Denn ich glaube, es ging vielen Kolleginnen und Kollegen so wie mir, man ist doch hin und her gerissen in dieser Situation, in der wir uns befinden und beschäftigt sich ja täglich mit der Frage, nicht nur wo stehen wir in diesem Infektionsgeschehen, sondern wie kann man auch wieder eine Perspektive ermöglichen, wie kann man die ersten Schritte wieder hin zu einer Normalität gehen. Das ist ja etwas, was jeden Tag in der Politik bundesweit eine Rolle spielt, weil wir sehen, wie umfassend auch diese Einschränkungen sind und wie belastend ja auch für viele Menschen, gar keine Frage. Und wir haben auch viel erreicht, das muss man sagen. Es ist von allen auch nochmal gewürdigt worden, dass die Maßnahmen, die miteinander formuliert wurden im November, im Dezember, dass die ja entsprechende Erfolge auch zeigen und dass wir sehen, wie die Zahlen nach unten gehen. Sie gehen regional unterschiedlich stark nach unten, aber sie bewegen sich in diese richtige Richtung. Nur man muss eben auch festhalten, dass es noch nicht reicht. Die Bundeskanzlerin hat eben schon darauf aufmerksam gemacht, dass ja nicht nur gestern in der Expertenanhörung, sondern auch durch unser eigenes Erleben, wenn wir die entsprechenden Kliniken besuchen, dass wir sehen, wie die Belastung in den Krankenhäusern ist, insbesondere in den intensivmedizinischen Abteilungen und wie das Personal auch jeden Tag gefordert ist und tatsächlich an Grenzen kommt, an Grenzen der Belastbarkeit auch kommt. Also insofern war klar, dass wir, obwohl wir eben viele Erfolge schon sehen und sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, obwohl wir sehen, dass viele Zahlen sich in die richtige Richtung bewegen, wir doch noch deutlich mehr zu tun haben. Und insofern war dann auch klar, dass es eine Verlängerung der beschlossenen Maßnahmen bis zum 31. Januar geben soll. Und das war auch im Kreis der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten unstrittig. Auch, dass es zu weiteren Einschränkungen kommt. Die sind nicht ohne. Man muss das wirklich nochmal sagen, das, was wir jetzt auch an zusätzlichen Kontaktbeschränkungen beschlossen haben, dass wir insbesondere auch die Maßnahmen, die ja nun weiter in den Schulen umgesetzt werden müssen, dass wir sehen, dass das auch weiterhin Belastungen sind oder sogar zusätzliche Belastungen sind, aber eben Dinge, die doch nötig sind, um einen wirklich erfolgreichen Weg im Laufe dieses Jahres gehen zu können. Gut ist, dass wir jetzt in unserer Strategie eine zweite Säule zur Bekämpfung dieser Pandemie haben. Das ist das Thema Impfen. Es ist eine zweite Säule neben den Einschränkungen, neben den Maßnahmen, die bisher beschlossen wurden. Und es ist eine zweite Säule, die mit diesen Einschränkungen ineinander greifen muss. Das ist ganz klar. Und insofern war das natürlich auch sehr wichtig, heute zu erfahren, wie verlässlich, wie planbar sind die nächsten Lieferungen für Januar, Februar mindestens. Denn es hat ganz praktische Konsequenzen. Wenn wir wissen, wann können wir mit welchen Impfstoffmengen rechnen, wissen wir auch, wen wir wann zu den nächsten Impfterminen einladen können. Wir haben ganz konkret für Berlin, wir haben so, wie das auch priorisiert ist bundesweit, nach den Menschen, die erst in den Pflegeheimen ja besucht werden und geimpft werden, haben wir die über 90-Jährigen eingeladen. Jetzt gehen gerade die Briefe raus für die über 80-Jährigen. Das sind schon alles Zehntausender Größenordnung an Briefen, an Einladungen, die jetzt ausgesprochen werden zu den nächsten Impfterminen. Und natürlich ist es dann wichtig, den Leuten auch verlässliche Termine nennen zu können. Und insofern war das heute den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sehr wichtig, da auch diese Planungssicherheit zu bekommen für die nächsten Monate. Und wir wissen, dass ja nun auch die Kapazitäten aufwachsen können mit zusätzlichem Impfstoff von anderen Anbietern, der in den nächsten Monaten mit dazukommen kann. Also, wir sind gut vorbereitet in den Ländern. Das ist klar. Seit Mitte Dezember sind die Länder mit Impfzentren und mobilen Teams vorbereitet. Wir haben die entsprechenden Terminvergaben koordiniert. Wenn nun auch die Impfstofflieferungen verstetigt werden, haben wir eben ein weiteres Standbein, eine weitere Säule, um gut auf Corona reagieren zu können, neben unseren Maßnahmen. Und es ist auch wichtig, dass wir mit beiden Maßnahmen reagieren. So gut und richtig alle Einschränkungen auch in der Vergangenheit waren. Und ich sage es nochmal, so viel sie auch gebracht haben, so klar ist doch, auch das erleben wir jeden Tag, es sind temporäre Erfolge. Es sind temporäre Erfolge und deswegen müssen wir mit dem Impfen einfach auch eine langfristige Perspektive reinbekommen, um die Menschen dann tatsächlich auch zu entlasten und wieder Schritte in die Normalität zu ermöglichen. Und ich glaube, wir haben eben in diesem Sinne jetzt auch große Schritte nach vorne gemacht. Ich will für mich abschließend noch einmal sagen, dass trotz dieser ja nach wie vor auch bedrückenden Situation, ich sehe, dass es hier ein sehr klares und sehr eindeutiges Commitment gibt der Bundesländer und der Bundesländer mit dem Bund in diesem Vorgehen. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Dass sehr wichtig ist, dass zu spüren ist, wir gemeinsam wollen und werden diese Krisensituation bewältigen. Und sie ist auch nur gemeinsam zu bewältigen. Das ist immer wieder deutlich geworden. Es ist klar uns allen, es ist jetzt auch keine Zeit für Halbherzigkeit. Weder bei den beschlossenen Maßnahmen, die jetzt umzusetzen sind, noch dann im Rahmen unserer Impfstrategie ist jetzt die Zeit für Halbherzigkeit. Wir müssen gerade, wenn wir unsere bisherigen Erfolge nicht in Frage stellen wollen und nicht wollen, dass sie uns wegrutschen in den nächsten Wochen, müssen wir diesen Weg auch entschlossen weitergehen. Und ich glaube, das spüren auch viele Menschen in unserem Land, dass wir genau an dieser entscheidenden Stelle jetzt sind, dass wir jetzt auch durchhalten müssen in den nächsten Wochen mit diesen Maßnahmen, die beschlossen wurden, damit wir dann ergänzend zu den Impfungen, die zu erleben sind, dann auch wirklich eine Perspektive für die Mitte des Jahres bekommen, um dann wieder mehr Dinge zu ermöglichen im Bereich der Kultur, des Sports und vieler anderer Dinge, die uns wichtig sind in unserem Zusammenleben. Also insofern glaube ich, um da noch einmal anzuknüpfen, nach einem schweren Tag und einer schweren Ministerpräsidentenkonferenz kann man doch sagen, eine sehr wichtige und sehr erfolgreiche Ministerpräsidentenkonferenz auf unserem Weg, diese Pandemie zu bekämpfen.
Herr Ministerpräsident.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob es ein schwerer Tag war, glaube ich nicht, aber es ist eine schwierige Situation für unser ganzes Land und die Menschen. Nicht nur für Deutschland, sondern europaweit. Wir spüren immer wieder Corona kommt immer wieder zurück. Immer, egal wer glaubt, dass er Corona besiegt hat, stellt fest, dass wenn er ein Stück weit zu schnell und vielleicht zu unvorsichtig ist oder zu hoffnungsvoll ist, dass er eingeholt wird von den Herausforderungen durch Corona. Deswegen ist, glaube ich, das heute ein sehr ehrlicher Tag. Und wir haben gestern eine sehr wichtige und auch sehr nachhaltige Expertenrunde gehört, die uns das nochmal nachdrücklich vor außen geführt hat. Das, was wir heute tun, folgt ausschließlich dem Rat, dem wissenschaftlichen Rat, Corona ernst zu nehmen und darauf entsprechend zu reagieren. Es gibt zu der Grundkonzeption auch keine bessere Alternative international. Man sieht es an Schweden, überall dort, wo man versucht hat, einen anderen Weg zu gehen, wird man dramatisch eingeholt. Und deswegen ist die Lage eben nach wie vor ernst. Es gibt leider keine Möglichkeit zur Entwarnung. Wir haben jetzt die Situation, dass die Zahlen nach wie vor sehr hoch sind, obwohl wir in den letzten Tagen weniger Meldungen hatten, weil es weniger Tests gab. Einige Gesundheitsämter haben weniger gemeldet. Deswegen ist wahrscheinlich die Dunkelziffer relativ hoch, so hat uns auch das RKI gesagt. Die Herausforderung, die wir aus Weihnachten, Silvester und den Reiserückkehrern haben, ist noch nicht bislang abgebildet in den Zahlen. Das heißt, wir müssen eher davon ausgehen, dass die Zahlen wachsen. Und sind wir bitte ehrlich, vielen von uns geht es so, dass im Rahmen der ersten Welle wir relativ wenig Fälle im persönlichen Umfeld erlebt haben. Aber es geht doch fast jedem von uns so, dass er Fälle erlebt im nahen Umfeld, im beruflichen, im privaten Bekanntenkreis und häufig eben auch mit den schlimmsten Folgen, nämlich mit dem Tod eines lieben Familienmitglieds. Deswegen glaube ich einfach, wäre es jetzt falsch, frühzeitig abzubrechen. Hinzu kommt die wirklich große Sorge um ein mutiertes Virus. Wenn es stimmt, dass mutierte Viren sich in der Regel durchsetzen gegen die bisherigen Viren, also die aggressiveren Viren, dann könnte uns noch einiges bevorstehen. Das Beispiel Großbritannien zeigt, das dürfen wir auf keinen Fall unterschätzen. Wenn wir also diese Risiken miteinander gegenüberstellen, Dunkelziffer, weil wir nicht genau wissen, was sich insbesondere auch dem Reiseverkehr ergeben hat. Wenn wir zum Zweiten feststellen, dass ein neues mutierendes Virus sich möglicherweise unterwegs befindet, dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Und ich glaube, das war die Schwere der Entscheidung vielleicht, aber auch die Klarheit, die dahinter steht. Wir machen da keine Experimente, wir setzen auf Sicherheit. Das ist ganz entscheidend. Je weniger intensiv wir einen Lockdown machen, desto länger wird er dauern mit der Gefahr der weniger Wirkung. Und je intensiver wir es machen, desto besser und nachhaltiger könnte die Wirkung am Ende sein. Das ist letztlich das Motiv, das hinter all diesen Entscheidungen steht, die wir heute getroffen haben. Deswegen im Grunde genommen die Zweiteilung. Der Lockdown wird verlängert, klar, und er wird an einigen Stellen vertieft. Die Fragen, was den Kontaktradius und die Kontaktpersonen betrifft, handelt die zwei zentralen Elemente ab, die wir haben. Nämlich Mobilität auf der einen Seite und die Kontakte, die da sind. Das sind die zwei zentralen Parameter, an denen sich entscheidet, wie stark oder wie abgeschwächt sich Corona verbreiten kann. Wie viele Kontakte der Einzelne hat und welche Mobilität sich entsprechend bewegt. Insofern ist es keine Drangsalierung oder Überzogenheit, sondern im Gegenteil, wir wissen, dass das alles für die Menschen unglaublich schwer ist und dass es die Menschen nervt. Und jetzt, ich sage es auch persönlich, es nervt jeden Einzelnen, uns auch. Es macht keinen Spaß, immer wieder sozusagen in dem Dauer-Corona-Modus zu sein. Aber wir müssen in der Verantwortung das nicht Bequemste, sondern das Entscheidende tun, von dem wir überzeugt sind. Deswegen weiter Kontakte reduzieren, deswegen weiter Mobilität reduzieren. Und in dem Zusammenhang ist auch leider Schule und Kita zu sehen. Das ist eine der schweren Entscheidungen. Weil wir wissen, wie wichtig das für Eltern ist, die Betreuung, weil für Kinder Unterricht wichtig ist, die Lebendigkeit, das Treffen von Freunden, aber auch Bildung und die Bildungsabschlüsse in unserem Land sind. Trotzdem, glaube ich, ist es da entscheidend, dass wir die Beschlüsse vom Dezember fortsetzen und da auch sehr klar machen, das haben wir erlebt, dass auch Schule und auch Kita ein Teil der Verbreitung sein kann. Aus anderen Ländern bekommen wir da Berichte, aus Österreich, aus Dänemark, aus Großbritannien, dass gerade hier die Verbreitung des neuen Virus vielleicht eine zentrale Rolle spielen könnte. Deswegen auch da ist es meiner Sicht klar, die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrer und Lehrer steht jedenfalls als erster Punkt da, den es zu berücksichtigen gilt. Deswegen werden wir auch in Bayern, wenn ich das sagen darf, die Maßnahmen verlängern. Das heißt, für uns keine Präsenz in Schule und Kita, dafür eben Distanzunterricht und entsprechende Notbetreuung. beides ist das, was dann an der entscheidenden Stelle ist. Das heißt Distanzunterricht und Notbetreuung als möglicher Ersatz. Was vom Bund heute ein ganz wichtiges Signal ist, ist dort, wo Eltern in der Betreuung erhebliche Probleme haben und es nicht gelingt, das allein über die Notbetreuung abzudecken, ist diese Möglichkeit, weitere Krankheitstage einzureichen bei vollem Lohnausgleich ein ganz starkes und wichtiges Angebot. Das heißt, alle Eltern, die keine Notbetreuung finden und die keine andere Möglichkeit haben, ihre Kinder zu betreuen, haben dann ein Angebot, selbst zu Hause zu bleiben bei dem finanziellen Ausgleich. Das ist vom Bund nochmal eine wichtige Zusage, die die Situation erleichtert. Wir bitten da wirklich einfach um Verständnis. Noch ein Satz zum Impfen. Ich finde, auch da müssen wir einfach ehrlich miteinander sein. Impfen ist Hoffnung, aber wir dürfen keine falsche Hoffnung haben. Da ist vielleicht zu Beginn der Impfaktion von dem einen oder anderen zu viel Euphorie versprüht worden. Impfen ist eine sensationelle Möglichkeit in der Kürze der Zeit. Und ich glaube, es ist auch genügend bestellt worden. Ich glaube, dass der europäische Weg viele Vorteile hat. Der ist richtig, das haben wir heute so gesagt. Es ist aber auch nicht verkehrt, sich ums eigene Land zu kümmern. Also, dass wir uns auch sorgen, was in Deutschland passiert. Im europäischen Verbund ist heute nochmal sehr klar geworden. Darum fand ich das heute auch sehr gut, dass die Kanzlerin selbst sich mit diesem Thema so beschäftigt und es mit zur Chefsache gemacht hat, um eben einfach da voranzukommen. Aber wir versprechen jetzt nicht, zum bestimmten Stichtag gibt es genau schon so viele Dosen, denn die Wahrheit ist, das liegt natürlich in der Hand auch der Hersteller, die das entsprechend produzieren. Aber mein Eindruck ist, wir sind auch heute in der Debatte ein großes Stück vorangekommen. Letzter Punkt. Ist damit am 1. Februar alles wieder gut? Ist damit alles vorbei? Ich rate uns dringend, keine falschen Hoffnungen zu wecken oder Versprechen zu machen. Wir hoffen, dass wir die Situation wieder deutlich verbessern können und dass wir so gut wie möglich an die 50 oder vielleicht unter die 50 kommen. Die Wahrheit ist, dass in Ländern wie Frankreich und Spanien mit viel härteren Maßnahmen man die Reduktion erreicht hat, viel, aber nicht so weit, wie es nötig war. Deswegen befürchte ich, dass es für die nächsten Monate wir irgendwie mit diesem Virus weiter klug umgehen und leben müssen. Und dass wir einen Weg finden, das zu überwinden. Ich bin fest überzeugt, im Laufe des Jahres werden wir Corona überwinden können mit den Impfungen und den Möglichkeiten. Da bin ich fest von überzeugt. Aber was wir jetzt brauchen, ist einfach nach wie vor die Geduld, die Rücksicht und das Verständnis. Und das bitte ich nochmal ausdrücklich und bedanke mich sehr für unzählig viele Menschen, die das machen. Einige machen nicht so mit. Für die gibt es jetzt noch einige zusätzliche Regeln. Das sollen aber diejenigen, die bislang gut mitmachen, nicht als Bestrafung empfinden, sondern eigentlich nur als Ausgleich, weil wir die Vernünftigen ein Stück weit auch vor den Unvernünftigen schützen wollen. Insofern ist der heutige Tag wieder ein wichtiger Meilenstein, aber er ist sicher nicht der letzte in der gesamten Corona-Chronik, die uns dieses Jahr noch beschäftigen wird.
Meine Bitte an die Journalisten, bitte beschränken Sie sich auf jeweils eine Frage und dann geht's los mit Frau Dunz von RND.
Ich wollte noch einmal nach der Mutation fragen. Herr Ministerpräsident Söder, Sie haben gerade gesagt, wenn das in Deutschland ankommt, dann haben wir noch eine ganz andere Situation. Ich würde gerne Sie, Frau Bundeskanzlerin, und auch die beiden Ministerpräsidenten fragen, was das für eine Situation wäre und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass an Deutschland dieser Kelch überhaupt vorübergeht?
Naja, das ist in gewisser Weise ein Wettlauf mit der Zeit. Wir haben gestern insbesondere von Professor Drosten einige Aussagen gehört. Es gibt keine abschließende Klarheit über die Wirkung dieses Virus in seiner mutierten Form. Aber was man in England gesehen hat, ist, dass es in den vergangenen Wochen oder sogar Monaten, das ist ja wahrscheinlich schon seit September in England unterwegs, dass es doch alle anderen Virensorten sehr verdrängt hat. Und klar ist, je weniger Fallzahlen wir haben, umso besser können wir nachverfolgen und umso weniger hat das neu mutierte Virus eine Chance, sich auszubreiten. Deshalb ist es nicht ein neuer Grund, aber ein Grund mehr, mit den Inzidenzzahlen nochmal runterzukommen. Alles, was wir wissen, ist der Krankheitsverlauf nicht schwieriger, aber die Verbreitungsgeschwindigkeit, also die Frage, bei wie vielen Kontakten hat das Virus eine Chance, über einen anderen, sozusagen zu einem anderen Menschen zu gelangen, diese Wahrscheinlichkeit ist erhöht. Um wie viel, wie gesagt, das steht noch nicht ganz klar fest. Aber wir sind ja, müssen ja vorsorglich agieren. Wir haben einzelne Fälle nachgewiesen in Deutschland. Das ist ja bekannt und in der Presse gewesen. Wie weit es sich ansonsten verbreitet hat, wissen wir noch nicht. Und deshalb ja auch diese Anstrengung jetzt stärker zu sequenzieren, also die Genome stärker zu analysieren, als wir das bisher in Deutschland gemacht haben. Das ist sowieso richtig und gut, das zu tun. Ich will noch eine Präzisierung vornehmen zu dem, was ich erst gesagt habe bezüglich der Altenheime und den Teams, die wir da zusammenstellen. Die Bundesagentur für Arbeit wird die Vermittlung von Personal unterstützen. Die Schulungen werden von den Hilfsorganisationen unternommen und die kommunalen Spitzenverbände werden koordinieren. Also das nicht morgen bei der Bundesagentur für Arbeit eine Flut von Interessenten für Schulungen eingeht, das machen die Hilfsorganisationen.
Also um das nochmal zu sagen, wir wissen noch zu wenig über eine mögliche Mutation oder über die Mutation, um schon sagen zu können, wie man dann konkret darauf reagieren soll. Wir wissen, dass es da ist, wir wissen, dass es auch bei uns angekommen ist, wir wissen nicht, in welchem Umfang, wir wissen nicht, was es ganz konkret auslöst an weiteren Krankheitsverläufen und wie man dann auch konkret darauf reagieren soll. Das ist in der Expertenanhörung gestern ganz deutlich geworden, aber es ist völlig unstrittig. Es löst weitere Erkrankungen aus und jede weitere Erkrankung kann potenziell auch eine schwere Erkrankung sein und damit eine zusätzliche Belastung. Ganz eindeutig. Und insofern müssen wir alles tun, um das möglichst zu vermeiden. Aber auch ein kompletter Lockdown, weil das ja dann immer mitschwingt, muss man jetzt alles richtig zumachen, damit möglichst niemand auch nur mit diesem Gefahrenpotenzial zu uns kommt. Ein kompletter Lockdown ist kein Königsweg, und das an dieser Stelle auch mal ganz klar zu sagen. Es spielt in dem Zusammenhang eine Rolle und auch in vielen anderen Diskussionen. Wir haben Beispiele dafür. Wir haben sie in Europa. Wir sehen jetzt gerade in Asien, dass dort auch Länder, die vielleicht viel einfacher noch ihre Situation isolieren können, als wir es in Deutschland können, dass die jetzt auch erhebliche Rückschläge haben. Es gibt bei dieser Pandemiebekämpfung nicht den einen Königsweg. Schlichtweg ausgeschlossen. Und aus diesem Grunde auch, ich weiß, dass viele das so nicht hören wollen, aus diesem Grunde bin ich auch sehr davon überzeugt, wie wir gemeinsam in den letzten Monaten mit der Situation umgegangen sind und vorgegangen sind. Wir haben immer sehr genau geguckt, wie die Situation ist, haben abgewogen, was ist der richtige Schritt, haben Dinge ermöglicht oder auch Dinge eingeschränkt, je nachdem, wie die Situation war. Und wir sind damit nicht schlecht gefahren. Wir sind nicht schlechter gefahren als europäische Nachbarländer oder auch im internationalen Vergleich nicht schlecht gefahren. Und dass wir jetzt wiederum mit dieser zweiten Möglichkeit, neben den Maßnahmen, mit der Möglichkeit des Impfens nochmal zusätzlich reagieren können und dass wir es wieder sehr abgewogen und besonnen tun, dass wir priorisieren, dass wir nacheinander die entsprechend gefährdeten Gruppen einladen. Ich glaube, dass das der richtige und zum Schluss auch wirklich erfolgversprechende Weg ist. Einen einfachen, einen Königsweg gibt es in dieser Pandemiebekämpfung nicht.
Ja, ein Satz noch. Ja. Das, was an Virologen sagen in der Virologie, könnte es sein, dass mutierende Viren, die sich schneller verbreiten, sich am Ende durchsetzen werden. Und wenn wir sehen, was in einigen Ländern um uns herum passiert, ist es sehr optimistisch zu glauben, dass es nicht in stärkerem Umfang bei uns auch auftreten könnte. Und insofern ist da Vorsicht einfach der beste Weg. Es ist nicht ganz klar, wie das weitergehen wird. Deswegen ist dies einfach eine Entscheidungsgrundlage auch heute dafür, das nochmal sehr ernst zu nehmen. Das ist auch die Lage jetzt nicht einfach, wir verlängern einfach, weil die Zahlen jetzt noch zu hoch sind, sondern es kommt eben noch eine neue Sorge dazu, die nicht hundertprozentig klar einschätzbar ist. Und aus diesen unterschiedlichen Entscheidungserwägungen heraus ist einfach eine vorsichtige Strategie in jedem Fall die bessere.
Herr Blank, dpa.
Frau Bundeskanzlerin, würden Sie bitte erläutern, weil ich glaube, viele die Einschränkung der Bewegungsfreiheit interessiert, was genau unter Wohnort zu verstehen ist? Die Straße, die Wohnadresse oder die Stadt oder Gemeinde zum Beispiel? Und warum ist man ausgerechnet auf 15 Kilometer gekommen? Und wenn Sie erlauben, noch eine Frage an den Ministerpräsidenten Söder. Nachdem im Zusammenhang mit dem Impfen heftig kritisiert wird, dass es da ein Durcheinander bei den Einladungen gibt, warum hat man sich heute nicht verständigt, unter den Ländern gemeinsam zu sagen, sagen, wir laden jetzt alle über 80-Jährigen oder über 70-Jährigen schriftlich ein und jagen die nicht ins Internet. Vielen Dank.
Also Wohnort ist der Wohnort. Wir haben das auch ausführlich diskutiert, weil in Sachsen das auch mit dem Wohnbereich oder wie das dort benannt wurde, geregelt ist. Aber für eine Stadt wie Berlin macht es, glaube ich, keinen Sinn, jetzt abzuzirkeln, ob man von Mitte noch bis Spandau darf oder nur bis kurz vorher. Das heißt, der Wohnort ist als Wohnort gemeint in diesem Zusammenhang. Die 15 Kilometer, da haben wir einfach Anleihe genommen bei dem, was die Sachsen und Thüringer schon vereinzelt praktizieren. Es geht im Kern darum, dass eben keine touristischen Tagesreisen und Freizeitreisen unternommen werden an besonders auch potenziell attraktive Gebiete, die dann zu großen Menschenansammlungen führen, obwohl gar keine Verabredung stattgefunden hat. Das ist der Hintergrund und das werden dann die Länder auch in der jeweiligen Situation sehr verantwortungsvoll entscheiden.
Eine Nachfrage: Wohnort heißt also Stadt und nicht Wohnadresse.
Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, ich habe es doch gesagt. Wenn Sie in Mitte wohnen, also der Wohnort ist Berlin.
Okay, das ist
es. Und wir fangen nicht an, jetzt innerhalb von Berlin den Weg abzumessen von Mitte nach Spandau oder Marzahn und dann kurz vor Stadtbezirksgrenze. Das halten wir nicht für praktikabel. Und deshalb ist also die Bewegung in Berlin erlaubt, zum Beispiel als Passfoto.
Und bei den 15 Kilometern haben wir uns, wie gesagt, auch an Sachsen und Thüringen und an den Erfahrungen orientiert. Und wir gehen einfach davon aus, und so wird uns das ja auch von dort bestätigt, dass man innerhalb dieses Radius das, was man eben für den täglichen Bedarf auch erledigen muss, auch erledigen kann. Ob es eben der Arztbesuch ist oder die Einkäufe, die für den täglichen Bedarf wichtig sind und das entsprechend private Umfeld, dass sich das in diesem Radius bewegt. Insofern haben wir da tatsächlich von den Erfahrungen aus Sachsen und Thüringen gelernt. Wir haben uns deshalb, das war Ihre zweite Frage, nicht auf ein einheitliches Einladungssystem verständigt, weil die Länder jetzt schon mit ihren Systemen arbeiten. Wir in Berlin arbeiten ebenso, wie Sie es ansprechen, mit diesem schriftlichen Einladungssystem. Gruppe für Gruppe werden die Menschen eingeladen und können dann die Termine verabreden. Andere haben schon die entsprechenden Plattformen im Internet dafür freigeschaltet und sind dort in der Terminvergabe. Das wieder in die ein oder andere Richtung umzustellen, erschien uns einfach nicht klug.
Ich kann das nur ergänzen, es gibt unterschiedliche Strukturen. Wir in Bayern haben fast 100 Impfzentren, also 99. Andere Länder haben weniger Impfzentren, machen das zentraler. Bei uns wird es über die Kommunen organisiert. Wir liegen auch mit dem, was gerade verimpft wird, sehr gut. Und da wird es auch so gemacht. Da werden auch Briefe rausgeschickt. Aber die kommunale Struktur, die föderale, hilft da eher, weil es ja für den Einzelnen wichtig ist, was er vor Ort erfährt und jetzt nicht wie ein reines bundesweites Verfahren ist. Das, glaube ich, läuft jetzt ganz gut. Das Problem ist beim Impfen meiner Meinung nach nicht, wie die Struktur ist, die Infrastruktur, sondern eben einfach, wann der nächste Impfstoff kommt. Das haben wir heute ja besprochen und dann kann das auch verimpft werden. Was mir noch ein bisschen Gedanken macht, ist ehrlich gesagt das Thema Impfbereitschaft. Denn wir sind ja jetzt dabei, in den Pflegeheimen auch zu impfen. Und es ist nicht so, dass die Impfquote dort extrem hoch ist. Und also die Rückmeldung, die ich bei uns habe aus Bayern, dass es da sehr differenzierte Ergebnisse gibt, sowohl bei den Bewohnern, die dort sind, als auch bei den Pflegekräften. Insofern werden wir auch nochmal nicht nur für mehr Impfstoff trommeln müssen, sondern auch für die Bereitschaft, diesen Impfstoff dann auch abzunehmen. Das wird auch noch spannende Debatten geben.
Herr Rödle, ARD, da außen.
Frau Bundeskanzlerin, im Beschluss steht ja jetzt wieder ein Appell an die Arbeitgeber, auf mobiles Arbeiten zu setzen. Was macht es denn so schwer, sich in der Runde darauf zu einigen, dass Menschen, die mobil arbeiten können, es dann auch grundsätzlich tun und vielleicht begründen müssen, warum sie es nicht machen?
Naja, wir wollen jetzt nun für diese beschränkte Zeit nicht einen riesen neuen Verfahrensweg einführen, sondern wir setzen hier wirklich auf die Bereitschaft vieler. Das gibt es ja auch. Homeoffice zu ermöglichen, wo immer das ist. Und die Umkehrung, zu der haben wir uns noch nicht entschieden, weil wir auch viele gute Beispiele sehen, dass Unternehmen und Betriebe und Behörden, ich weiß das ja für uns selbst, hier Homeoffice auch breit anbieten.
Herr Rinke, Reuters, da draußen.
Frau Bundeskanzlerin, eben wurde gewarnt, dass keine falschen Erwartungen oder Hoffnungen geweckt werden dürfen. Wie ist es mit der Produktion der Impfkapazitäten? Jetzt steht in dem Beschluss drin, dass der Bund sich nochmal mit den Herstellern zusammensetzt. Wie will er denn erreichen, dass die Produktion wirklich ausgebaut wird? Wird es auch mit staatlichen Mitteln sein, so wie es ja auch bei der Maskenproduktion oder anderen Teilen der Fall war? Und Herr Söder, erlauben Sie eine kurze Nachfrage zu dem, was Sie vorher gesagt haben, mit der Mutation. Heißt das nicht auch, dass man in den Grenzgebieten ganz anders vorgehen muss, weil wir ja gesehen haben in der zweiten Welle, dass vor allem Sachsen und Bayern stark betroffen waren in den Grenzgebieten, wo die Infektionszahlen hochgingen und sich dann weiter ausgebreitet haben.
Ja, also bei den Erwartungen zum Impfen will ich noch mal Folgendes sagen. Es ist ja wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht, dass wir weniger als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie bei uns bereits einen Impfstoff zugelassen haben. Das hat es in der Geschwindigkeit überhaupt noch nicht gegeben. Und das 3 Tage nach Zulassung oder besser gesagt 5 Tage nach Zulassung, dazwischen waren noch Weihnachtsfeiertage oder 23., 27., also 4 Tage nach Zulassung bereits die ersten Impfungen stattfinden konnten. Das heißt, dass schon produziertes Material da war. Das alles ist nur mit völlig neuem Ablauf von Genehmigungsverfahren und Ähnlichem gegangen. Vielleicht ist manchmal dadurch die Erwartung erzielt worden, es sei schon so viel Impfstoff da, wie wir jetzt brauchen, und es sei nur noch die Frage, wie viel verimpfen können wir. Das ist im Augenblick und im ersten Quartal noch nicht so. Das wird sich ändern im zweiten Quartal, wenn die Genehmigungen so erteilt werden, wie wir das jetzt auch voraussehen. Aber wir stecken nicht in den Herstellern, das ist ja klar. Wir wissen zum Beispiel nicht, wann bekommt AstraZeneca die Genehmigung der europäischen Behörde. Wann wird CureVac soweit sein? Wann werden Johnson & Johnson soweit sein? Man kann nur sehen, dass sie in den Studien schon relativ fortgeschritten sind und dass es Aussichten gibt, dass wir dann im zweiten Quartal sehr viel mehr Impfstoff auch zur Verfügung haben werden als im ersten Quartal. Die Frage, wie können wir das unterstützen, da haben die Hersteller, insbesondere auch der Herr Scharin, ja immer wieder darauf hingewiesen, dass das ja jetzt keine einfache Produktion ist. Dazu braucht man Reinräume, dazu braucht man Anlagen, die schon sozusagen auf bestimmte Impfstoffe geeicht sind, die müssen umgebaut werden. Und da ist es ein glücklicher Zufall, dass wir so eine Anlage in Marburg haben, wo die Genehmigungen auch weit fortgeschritten sind und wo es eine berechtigte Hoffnung gibt, dass dann auch die Produktion bereits Ende Februar oder März starten kann. Das würde für BioNTech, Pfizer nochmal die Möglichkeiten zu produzieren sehr stark erhöhen. Wir wollen seitens der Bundesregierung mit den Herstellern besprechen, ob sie andere Orte sehen, an denen auch dieses wieder möglich sein würde und wo wir natürlich mit aller Kraft von Länderseite her, von Bundesseite her unterstützen würden. Ich glaube, die Frage der Finanzen ist für die, die jetzt einen Impfstoff haben, im Augenblick nicht die Kernfrage, weil dass man davon ausgehen kann, dass damit ja sozusagen ein Geschäftsmodell erfolgreich ist. Sollten aber Darlehen notwendig sein oder Überbrückungsfinanzierung, wir haben BioNTech geholfen, wir haben CureVac geholfen, das wird nicht das Thema sein, die EU hat geholfen, also daran soll und wird das nicht scheitern. Das ist trotzdem eine andere Ausgangslage als die Maskenproduktion, wo wir ja sozusagen etwas lernen müssen herzustellen. Hier haben Menschen und Unternehmen glücklicherweise durch Jahre und jahrzehntelange Forschung schon die Vorarbeiten getroffen. Und insofern werden wir die Lage beobachten. Es soll jedenfalls an keinerlei staatlicher Aktivität scheitern, dass schnell weiterer Impfstoff produziert werden kann.
2 Bemerkungen. Die eine nur eine Ergänzung vorhin, weil ich gesagt habe, es gibt einen vollen Ausgleich, nämlich ums Kinderkrankengeld, das verlängert wird. Das sind die Maßnahmen des Bundes. Deswegen wollte ich da nochmal darauf hinweisen, das sind dann, glaube ich, 70%. Dass das auch dann klar ist und da kein falscher Zungenschlag ist. Aber das Zweite mit der Grenze, das macht uns große Sorgen. Wir haben eigentlich von bayerischer Seite wie einige andere Grenzländer seit längerer Zeit auf das Problem hingewiesen. Es steht jetzt hier im Beschluss drin, dass dazu eine Testpflicht kommen soll. Das ist gut und das hilft auch, aber theoretisch hätte man das schon eher machen können, weil gerade im Moment sehr viele jetzt bereits auf der Rückreise sind. Wir haben das in Bayern gemacht, eine doppelte Testpflicht bei Einreise und dann unmittelbar danach, weil es natürlich ein großes Risiko ist. Wir haben viele großartige Menschen, die bei uns leben und arbeiten, Familienheimkehrer, die jetzt zurückkommen und aus Ländern, in denen man, sagen wir mal, nicht so strenge Corona-Regeln hat und lebt wie bei uns. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir da möglicherweise noch eine Herausforderung bekommen, relativ hoch. Das hat es übrigens auch schon gegeben, nach dem Sommer, waren genau die Herausforderungen. Und deswegen ist das jetzt gut, dass das auf Bundesebene vereinbart wurde. Wir haben es in Bayern schon vorher gemacht. Wir haben allein in den letzten Tagen, so hat das Bayerische Innenministerium über die Bayerische Grenzpolizei und mit übrigens großartiger Unterstützung der Bundespolizei, allein 1300 Fälle entdeckt, wo es dann Überweisungen die Gesundheitsbehörden gab, wo es eine Nachverfolgung geben muss. Also das heißt, das Thema ist hochvirulent. Insofern ist es gut, dass wir da jetzt entsprechende Maßnahmen gemeinschaftlich treffen. Wie gesagt, das hätte man auch vielleicht noch ein paar Tage eher machen können, aber es ist gut, dass wir es jetzt beschlossen haben.
Die Bundespolizei, das schreiben wir auch in dem Beschluss nochmal ausdrücklich, wird da auch verstärkt kontrollieren auf den Routen, die notwendig sind.
Die letzte Frage, Herr Delfs, Bloomberg.
Frau Bundeskanzlerin, es gab in den letzten Tagen Berichte, wonach Sie den Gesundheitsminister, Ihren Gesundheitsminister gedrängt haben sollen, die Verantwortung für die Impfstoffbeschaffung an die EU-Kommission zu übertragen, hatten Sie auch eben noch mal betont. Als Beleg wurde heute ein entsprechender Brief in diesem Medium abgedruckt. Genießt Herr Spahn noch Ihr volles Vertrauen als Minister? Oder ist die Tatsache, dass Sie die Impfstoffbeschaffung zur Chefsache machen wollen, ein Beweis Ihres Misstrauens?
Nein, es ist so gewesen, dass wir in einem ständigen und sehr intensiven Austausch waren. Ich habe sehr begrüßt, dass Jens Spahn dann auch im Blick auf die deutsche Ratspräsidentschaft zusammen mit seinen Kollegen aus Frankreich und Italien und den Niederlanden, vier europäische Länder, die selber Hersteller auch haben und oder produzierende Werke haben, da haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, es hat keinen Sinn, wenn wir alle einzeln mit den Herstellern verhandeln, sondern wir wollen das gemeinsam tun. Das ist dann im Gesundheitsministerrat diskutiert worden und es hat sich gezeigt, dass alle Mitgliedstaaten daran Interesse hatten und da lag es nahe, das dann in die Verantwortung der Kommission zu stellen, zumal die auch eine ganze Reihe von finanziellen Mitteln zur Verfügung hatte, um diese APAs, also diese Advanced Purchase Agreements mit den Herstellern zu verhandeln. Und das ist ein Prozess gewesen, den ich positiv begleitet habe. Ich habe den Bundesgesundheitsminister in jeder Phase hier unterstützt und finde das Vorgehen sehr richtig. Und ohne die Hilfe auch aus den Nationalstaaten hätte vielleicht die Kommission nicht so gut und ohne die Kommission hätten die Nationalstaaten alleine nicht so gut verhandeln können. Ich glaube, das ist ein Prozess gewesen, der unter dem Strich richtig war. Natürlich kann die Kommission in diesem Zusammenhang immer nur auch das verhandeln, was von den Mitgliedstaaten gewünscht wird. Und die Kommission hat sich darauf ausgerichtet, wie auch die deutsche Position es war, mit allen voraussichtlichen Herstellern Gespräche zu führen und auch entsprechende Abkommen abzuschließen. Und dann gab es aber durchaus unterschiedliche Situationen auch in den einzelnen Mitgliedstaaten, wie man Impfstoffe bestellen wollte, welchen man den Vorrang gegeben hat. Sie werden sich erinnern, es gab mal eine Zeit, da sah es so aus, als ob AstraZeneca der Impfstoff ist, der die erste Zulassung bekommen wird. Das hat sich dann nicht bewahrheitet. Und Deutschland hat dann immer die Position eingenommen, auch das habe ich beim Bundesgesundheitsminister sehr unterstützt, dass wenn nicht alle Länder von einer bestimmten Summe ihren Anteil wollten, der ihnen per Bevölkerung zusteht, dass dann die Bundesregierung gesagt hat, dann übernehmen wir für Deutschland den Rest. Und es hat sich dann gerade bei dem Hersteller BioNTech Pfizer, der erst gar nicht so umworben war in der Europäischen Union, herausgestellt, dass in dem Moment, als die Daten so sehr gut waren, natürlich mehr Mitgliedstaaten gesagt haben, okay, dann beteiligen wir uns auch. Das hat dann dazu geführt, dass wir etwas weniger Dosen bekommen haben, nämlich nur das, was uns zusteht. So. Und das ist, glaube ich, ein Vorgang gewesen, der absolut richtig war und der ohne Jens Spahn so gar nicht stattgefunden hätte. Aber auch die Kommission hat sich hier sehr ins Zeug gelegt. Und insofern stellt sich schon die Frage überhaupt gar nicht, sondern Jens Spahn macht einen prima Job jetzt in den gesamten Tagen und ist sozusagen auf verschiedensten Gebieten, das geht ja hier vom dritten Bevölkerungsschutzgesetz bis zu Gesprächen mit den Herstellerfirmen und vielen rechtlichen Fragen. Wir haben heute die Frage 5-6 Dosen, wie ist das mit dem BioNTech-Impfstoff? Und ich kann da nur froh sein, dass der Gesundheitsminister so aktiv ist.
Dann danke ich, wünsche einen schönen Abend noch.